Lujanda Mpahlwa. Sie wurden 1958 in Umtata geboren. Umtata, das war die Hauptstadt des Homelands Transkei. Homelands wurden während der Apartheid die Marionettenstaaten genannt, in denen die schwarze Bevölkerung Südafrikas leben musste. Dort sind sie zur Schule gegangen. 1981 als Student in Durban wurden sie wegen politischer Aktivitäten verhaftet und mussten 5 Jahre auf der Gefängnisinsel Robben Island einsitzen. Nach ihrer Entlassung dann 1986 sind sie nach Deutschland gekommen und haben in Berlin Architektur studiert. Nach dem Abschluss des Studiums sind sie im Jahr 2000 zurückgegangen ans Kap und haben dort mit einem neu gegründeten Architekturbüro den Auftrag bekommen, die Botschaft der Republik Südafrika im Berliner Tiergarten zu bauen. Das Gebäude ist jetzt gerade fertig geworden. Sie haben Stein aus Südafrika importiert, sie haben Holz aus dem südlichen Afrika geholt und auch Schmuckelemente sind an südafrikanischen Vorbildern orientiert. Was war die Idee dabei, mit diesen vielen Materialien zu arbeiten?
Diese sollten eigentlich die Vielfalt Südafrikas darstellen. Wir haben diese 5 Elemente ausgesucht. Es gibt viel mehr natürlich. Aber wir haben die 5 ausgesucht, die wir glaubten, harmonieren mit unseren Entwurfskonzepten. Stein ist eine davon. Wir haben Holz genommen. Gerade in Venda wird diese Technik auch verwendet. Dafür haben wir Holz aus Mosambik, Wenge. Es ist ein dunkler Holz. Und wir haben Metall, die seit Ewigkeiten als Schmuck bei Menschen verwendet wird, Kupfer zum Beispiel. Und das haben wir jetzt übernommen und neu interpretiert. Wir haben diese Textur, die jetzt aus Zement, in den früheren Zeiten wurde das aus Lehm gemacht, wo die Wände dann geputzt wird mit der Hand und da entsteht eine Struktur. Und da wurde dann auch Farben und Oxiden benutzt und das haben wir genau jetzt mit Zement gemacht und Putz, gemischt mit Gips, damit es eine bestimmte Qualität hat. Und dann Materialien, die diese Flechttechnik darstellen. Wir haben das richtig aus geflochtene Holzstäbchen gemacht, aber auch als geflochtene Edelstahl. Diese sogenannte GKD-Stahl, was hier auch in Deutschland produziert wird. So, das sind für uns dann die Verbindungen, weil wir wollten modernere Gestaltungsprinzipien und Materialien verwenden, aber die Verbindung zu Südafrika aufrechterhalten.
Die Traditionen, von denen Sie jetzt immer gesprochen haben, das sind ja Traditionen der schwarzen Bevölkerung Südafrikas. Mhm. Ist das auch die Idee, jetzt in der neuen südafrikanischen Botschaft, die als Gebäude unglaublich modern aussieht, zu zeigen, diese schwarzen Gesellschaften, die schwarzen Völker, die schwarze Kultur Südafrikas hat ihren Platz in dieser modernen, neuen Welt Südafrikas?
Es ist entstanden in einer Zeit, wo die erste schwarze Regierung an die Macht kam, wo die erste Demokratie, wo überhaupt schwarze Kultur akzeptiert wurde oder Akzeptanz bekommen haben als Teil der südafrikanischen Gesellschaft, was vor 94 nicht der Fall war. Wir wollen zeigen, dass Afrika hat auch was anzubieten, was Design angeht. Und so dieses Gebäude sollte das auch darstellen, dass in der modernen Gesellschaft gibt es Baumethoden, Bautechniken, die ganz harmonieren können mit allem, was in der Welt passiert. Diese Bautechniken werden heutzutage nicht mehr von Schwarzen gemacht. Zum Beispiel diese Textur, die jetzt mit Gips und Farbe und Zement gemacht. Mittlerweile wird von weißen und schwarzen Frauen gemacht. Und die Truppe, die wir nach Deutschland gebracht haben, das waren weiße und schwarze Frauen, die das an das Gebäude rangebracht haben. So, mittlerweile, es gibt Weiße, die das voll akzeptieren und auch verwenden und davon leben auch. Und das ist wichtig für uns.
Das war in Ihrer Jugend ganz anders. Als Sie 1958 geboren wurden in Umtata, der Hauptstadt der Transkei, da war das quasi ein Reservat für Schwarze. Mhm. Wie konnten Sie von dort überhaupt die Idee bekommen, mal Architekt zu werden?
Ich habe mein Abitur 1976 absolviert, in der Zeit, wo der Soweto-Schulaufstand losbrach. Und da waren verschiedene Gründe oder Aspekte in meiner Weiterentwicklung, die mich beeinflusst haben, zu entscheiden, was zu machen. Das eine war natürlich ablehnend, was man Schwarzen beibringt, in ihre Ausbildung zu werden. Und mein Vater hat das noch unterstützt, indem er gesagt hat, es ist wichtig, dass als junge Menschen ihr auch die Fächer, die mehr auf die technische Richtung gehen, zu gucken. Was aber schwierig war, weil es, also Ingenieurwesen, Architektur und solche Fächer waren nicht zugelassen für Schwarze.
Hatten Sie denn damals schon die Idee, dass Sie in diese Richtung gehen wollen?
Eigentlich nicht, aber mein Vater hat mich zum Denken gebracht, dass das eine Richtung sein könnte.
Aber es gab doch gar keine Vorbilder, es gab ja keine schwarzen Architekten in Südafrika. Nee.
Und das war genau das Problem, dass ich mir nicht vorstellen kann, sowas auch werden zu wollen. Aber meine Mutter, wie Mutter immer aufmerksam sind, hat sich erinnert, dass als Kind, ich kam immer mit meinem, so einen Tafel, wir schrieben immer auf Tafel mit weißem Kreide. Da war immer ein Haus gezeichnet. Wir sind immer zu Fuß zur Schule gegangen, so 2-3 Kilometer entfernt bin ich gelaufen. Und ich habe mir wohl jedes Mal ein Haus ausgesucht und vor dieses Haus gestanden und das gezeichnet. Und sie hat sich daran erinnert und dachte, vielleicht willst du Architekt werden. So, sie hat einen weißen Architekt in Umtata kennengelernt und ihn gefragt, ob er mich halt aufnehmen kann als Praktikant und zu gucken, ob das mich interessiert. Und so kam ich zur Architektur. Zum ersten Mal in einem Architekturbüro, zum ersten Mal einen Zeichenstift in der Hand genommen. In meiner Schule habe ich nie mal mit Farbe gearbeitet. Das gab nicht in unseren Schulen. Nur mit Bleistift vielleicht, aber richtig technisches Zeichen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und das habe ich da in dem Büro gelernt. Und in der Zwischenzeit musste ich mich bei der Regierung in Pretoria bewerben, Architektur zu studieren, und zwar in einer weißen Universität. Weil in schwarzen Universitäten gab es keine Ingenieurfächer. So, ich musste mich dann bei der Regierung bewerben, um in einer weißen Universität studieren zu dürfen, was dann in diesem Jahr, wo ich als Praktikant gearbeitet habe, genehmigt wurde. Und ein Jahr später durfte ich dann Architektur studieren.
Und dann haben Sie angefangen, Architektur in Durban zu studieren. Mhm. Und das waren ja in Südafrika extrem bewegte Zeiten. Der Schüleraufstand von Soweto war passiert. Mhm. Es war eine ganze Generation von Jugendlichen auf die Straße gegangen, hat boykottiert, den Zwang, Afrikaans als Schulsprache verwenden zu müssen, hat für die eigenen Rechte demonstriert, und Sie sind da nach Durban gekommen. Konnte man da überhaupt studieren?
Das wird vielleicht immer so dargestellt, dass die ganze südafrikanische Bevölkerung und Jugendliche hochpolitisch waren. Das stimmt überhaupt nicht. Wir waren ganz normale Jugendliche, die von ihren Eltern mehr oder weniger gezwungen wurden, zur Schule zu gehen. Das ist überall in der Welt. Selbst wenn man keine Lust hat, muss man zur Schule gehen. Und als der Schulaufstand losbrach, waren natürlich andere Einflüsse da, weil wir wurden dann gezwungen, auf eine Sprache zu lernen, was auch keinen internationalen Wert hatte. Wenn du Afrikaans sprichst, du kannst nirgendwo hin. Aber das war nicht der Grund, dass es abgelehnt wurde. Der Grund war halt, dass wir gezwungen wurden, eine Sprache auszusuchen, die wir nicht kannten oder akzeptiert haben. So, das heißt, da kommt jetzt dieser politische Aspekt, weil Ausbildung war getrennt, die Bedingungen waren nicht gleich für Schwarze und Weiße. Und natürlich, Jugendliche sind immer im vordersten Grund. Also da, wo es Änderungen und Fortschritt der Gesellschaft gibt, die stehen immer vorne. Und wir waren so eine Art 68er Generation von Südafrika, aber erst in 76. So, das heißt, durch diese Entwicklungen wurden wir dann alle als Jugendliche politisiert und wurden dann bewusst, wo die Probleme sind. Aber trotzdem wollten wir wie alle Jugendliche studieren und uns weiterentwickeln. So, das heißt, es lief alles parallel, das Studieren und dieses politische Engagement, was notwendig war. So, es war nie getrennt zu sagen, jetzt machen wir Politik und nicht studieren. Und ich persönlich würde ich mich auch heute nicht als hochpolitisch und irgendwie radikal darstellen, war ich nicht. Aber dadurch, dass man bewusst wurde und dadurch, dass ich ein Fach studiert habe, wo es Schwarze nicht zugelassen war, wo ich auch mit meinen Weißen, meinen Kommilitonen nichts zu tun hatte eigentlich. Ich habe woanders gewohnt als sie. In Südafrika hat man einen Campus an der Uni. Und als schwarze Studenten dürfen wir nicht im Campus leben. So, die Situation bringt dich einfach dahin, wo du sagst, ich muss hier was tun.
Hatten Sie damals einen Hass auf Ihre Hochschullehrer oder Kommilitonen, die Weißen?
Nee, überhaupt nicht. Aber durch die Lehre hat man einfach festgestellt, dass das Land geteilt ist und getrennt ist. Weil ich bin in Transkei zur Schule gegangen, wo eigentlich keine Weiße gab. Aber an der Schule hatten wir weiße Lehrer. Und durch unsere Lehrer haben wir Apartheid eigentlich erlebt, nicht durch unseren Alltag.
Sie sind dann, Herr Pachlua, 1981 verhaftet worden. Was war da passiert?
Es ist auch eine ähnliche Sache, dass in meiner Unizeit, es war Mitte der 80er Jahre, die Mandela-Freiheitsbewegung, nenne ich das, Free Mandela Campaign hieß das, war ganz bekannt oder hat viel Druck ausgeübt und die Aufmerksamkeit auf Mandela als Person war ganz zu spüren in dem ganzen Land. Und das lief natürlich mit anderen politischen Aktivitäten, wo auch die ANC als Befreiungsbewegung zusammen mit anderen Befreiungsbewegungen, die in Südafrika gegründet wurden, haben wir uns beteiligt. Und ich war selber mit ANC-Aktivisten, nenne ich das, in Verbindung gebracht. Wir haben Flugblätter verteilt. Wir haben einfach uns mit der Bewegung zur Freilassung von Mandela in erster Linie identifiziert. Und da wurde man dann mit anderen inhaftiert. Wir waren eine Gruppe von 8 Leuten. Und das zeigt nochmal, dass obwohl wir von der Sicherheitsbehörde inhaftiert wurden, aber die konnten nicht alle anklagen. So, die haben nur 3 angeklagt. Und ich gehörte zu den 5, die dann für den Staat aussagen musste, gegen die 3. Und ich habe mich verweigert und die anderen auch. Und das war der einzige Grund, warum ich inhaftiert wurde. Und das war 5 Jahre Strafe, dass ich da so bekommen habe. Und das ist der einzige Grund.
Sie sind dann nach Robben Island gebracht worden, diese berühmte Gefängnisinsel in der Bucht vor Kapstadt, auf der Nelson Mandela schon eine ganze Weile einsaß. Wie war das für Sie? Haben Sie das akzeptiert als ein Teil Ihrer politischen Aktivitäten, dass das jetzt sein muss? War das vielleicht auch eine gewisse politische Heimat, die Sie da gefunden haben während dieser Gefängniszeit? Oder war das einfach nur eine schreckliche Erfahrung und der Wunsch, so schnell wie möglich da wieder wegzukommen?
Es ist alle die Sachen, die Sie jetzt genannt haben, zusammen. Also, weil man kann nicht sagen, es gibt nur einen Grund oder einen Aspekt. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, nicht auszusagen, als Staatszeuge. Weil ich habe mich mit der Regierung nicht identifizieren können. Und auch als Grund für die Verweigerung habe ich gesagt, ich lehne es ab, der Regierung zu helfen, andere anzuklagen oder zu verurteilen, wenn ich selber nicht mal als Bürger Südafrikas akzeptiert wird oder betrachtet wird. Ich war Bürger des Homelands in Transkei. So, es war für mich ein Problem. Das war der eine Grund. Der andere Aspekt war, die Leute, die angeklagt wurden, waren mehr oder weniger Freunde von mir. Und wenn man dann in Robben Island kommt, natürlich findet man Leute, mit denen man sich identifizieren kann und wo man eine politische Heimat findet, wo man auch Solidarität bekommt von den anderen. Und du bist einfach in dieser Situation, was du selber als Individuum entschieden habe. Keiner hat mich beeinflusst. Aber dass es eine schreckliche Erfahrung war, ist auch ein anderer Aspekt, weil du wirst nicht einfach da zu einem Hotel gebracht oder zu einer Kur. Das ist Strafe. du wirst zuerst gefoltert, damit sie ein paar Informationen von dir rauskriegen. Und Südafrika, also Folter unter Apartheid war ganz schrecklich. Da waren keine Grenzen gesetzt. Die Sicherheitsbehörde durfte machen, was sie wollen. Und wenn du dann noch lebendig rauskommst, ist das schon ein Bonus eigentlich. So, das heißt, es war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung. Die Untersuchungshaft erstmal und dann danach auf Robben Island, wo man isoliert ist von der Gesellschaft, wo man auch keine Rechte hat so richtig. Alles hängt davon ab, wie die Lage und wie die Werte überhaupt drauf sind, ob man eine gute Situation oder schlechte Situation. Und wir haben dann die Solidarität gegenseitig oder untereinander gebraucht einfach, um da auch zu überleben. Und wenn man über jetzt die Rolle von Mandela und die ganze politische Führung, die auch da drin saß, wenn ich das anspreche, dann sage ich, die haben eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt, dass überhaupt die Bedingungen auch im Gefängnis einigermaßen verträglich waren. Weil das sind sehr weise Menschen gewesen und auch sind noch. Und man hat einfach gemerkt, dass das sind Leute, die sehr viel Kraft haben, sehr viel Energie und die auch politisch sehr weise sind, dass man von denen gelernt hat.
Was haben Sie von denen gelernt auf Robben Island?
Ich habe kein besseres Wort, aber dein Gegner und dein Feind gut kennenzulernen, zu verstehen, damit du selber drüber stehen kann, was sie an dich machen oder an Unterdrückung oder damit man gut verstehen kann, wie Apartheid funktioniert, wie die Menschen, die Apartheid verwalten, funktionieren und Strategien entwerfen und entwickeln, wie man da rauskommt, lebendig und noch einigermaßen als Mensch. Und das ist vielleicht schwierig jetzt zu erklären, wie, aber sie haben es mir zumindest näher gebracht, zu sehen, dass unter Druck zu sein ist nicht das Ende, aber man hat andere Dinge, die wichtiger sind. Ausbildung zum Beispiel. Wir haben alle auf Robben Island eine Art Ausbildung gemacht, damit wir da nicht sitzen und einfach warten, bis die Befreiung kommt. Wir haben uns sehr beschäftigt mit der Zukunft Südafrikas, wie das aussehen konnte, wie die Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Weiß aussehen konnte. Wir hatten Zeit dafür. So, diese Sachen haben wir von denen gelernt, dass man auch nicht unbedingt die Weißen als Menschen betrachten soll und hassen soll, sondern verstehen, dass hier ein System herrscht, die weiße Vorherrschaft durchsetzen will. Und es gibt aber auch Weiße, die dagegen sind, die Teil der Bewegung sind. So, diese Zusammenhänge waren wichtig, als Jugendliche zu verstehen und zu lernen, zu wissen, dass es noch ein Leben danach, was eigentlich gut und positiv aussehen könnte.
Jetzt sind Sie nach diesen 5 Jahren Robben Island entlassen worden und sind dann nicht wieder zum Studium an die Weiße Universität zurück, sondern nach Deutschland. Mhm. Wie kam das?
Ich musste Südafrika verlassen. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Es war Ausnahmezustand gehängt durch das ganze Land. Und nach meiner Entlassung musste ich mich jeden Montag, jede Woche bei der Polizei melden, dass ich noch da bin und nicht vorhabe, irgendwelche Sachen zu machen. Und ich wollte studieren. Und ich habe nicht geglaubt, dass in so einer politischen Lage, dass das möglich sein würde. So, ich habe über Amnesty International Wege gefunden, Südafrika zu verlassen. Und die erste Möglichkeit, die Amnesty hatte, war, mich nach Deutschland zu bringen. Und das kam auch dadurch, dass sie für mich ein Stipendium oder zumindest eine Möglichkeit, ein Stipendium vom Diakonischen Werk zu bekommen, Stuttgart. Und so bin ich hierher gekommen. Und die ersten 3 Jahre war ein Jahr Sprache zu machen. Im Ökumenischen Werk in Bochum. Und dann habe ich 2 Jahre lang noch Stipendium gekriegt, um mein deutsches Abitur nachzumachen, damit ich überhaupt studieren kann. Und danach muss ich selber sehen, also wie ich weiter mache.
Sie haben mal gedacht, dass Sie auf Dauer in Deutschland bleiben? Sie haben Architektur studiert, haben Sie sich vorgestellt, ich werde mal ein Architekt in Deutschland? Oder haben Sie eigentlich immer mit dem Gefühl gelebt, die Situation in Südafrika wird sich mal so ändern, dass ich eigentlich wieder nach Südafrika kann und auch gerne dahin will?
Also ich wusste, ich werde zurück nach Südafrika. Ich habe nie überhaupt die Idee gehabt, dass ich hier als Architekt arbeiten würde. Weil zu dem Zeitpunkt war auch die Bedingungen für Ausländer so, dass du wusstest, nach deinem Studium musst du zurück in dein Heimatland. Da war überhaupt keine Frage. So, diese Frage hat sich nie gestellt, weil ich wusste das auch von der behördlichen Seite. Ich kann hier nicht leben und arbeiten, selbst wenn ich hier studiert habe. So, für mich war es klar. Aber es war auch klar, weil Südafrika meine Heimat ist. Also, das war immer. Also, da habe ich nicht anders gesehen.
Sie hatten dann ja auch die Möglichkeit, zurückzugehen nach Südafrika.
Mhm.
Das war nach 14 Jahren Deutschland.
Mhm.
Sind Sie sich fremd vorgekommen, als Sie im Jahr 2000 dann wieder in Südafrika angekommen sind? War das Land noch wiederzuerkennen? Und sind Sie eigentlich freundlich aufgenommen worden? Oder hat man gesagt, na, das ist einer, der war 14 Jahre in Deutschland, das ist jetzt ein halber Deutscher, der hier zu uns kommt?
Ich bin immer noch ein halber Deutscher. Weil ich glaube, 14 Jahre in einem Land prägt einen schon sehr. Gerade wenn du dann auch in diesem Land studierst, wo du Einflüsse und eine Anschauung entwickelst, die dich in einer Art und Weise beeinflusst, nicht nur die Architektur in einer bestimmten Sicht zu sehen, sondern überhaupt deine Anschauung wird beeinflusst von deinen Mitstudenten, von dem, was du an der Uni mitbekommst. Ich war Teil der deutschen Gesellschaft und die Kultur, denke ich, verstehe ich. Und ich kann hier noch 10 Jahre leben, ohne Probleme. Aber zurück nach Südafrika zu gehen, war an sich eine schwierige Entscheidung aus 2 Gründen. Eine war, ob ich da überhaupt so arbeiten kann, wie ich es mir vorstelle und wie ich es möchte. Südafrika ist eine sehr getrennte Gesellschaft, nach wie vor. Auch nach 10 Jahren Demokratie, sage ich mal, ist die Gesellschaft dort sehr getrennt. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, in einem Büro zu arbeiten, wie ich es direkt nach der Schule gemacht habe, wo das Büro von Weißen geführt wurde und da, wo auch eine ganz aparte Struktur in dem Büro drin gab und so weiter. Das wäre nicht gegangen. So, ich wusste, wenn ich zurück dahin gehe, es muss andere Möglichkeiten geben. So, das war das eine. Zweite war, es hatte sich auch Möglichkeiten hier in Deutschland angeboten für mich, hier zu arbeiten. Und ich habe auch nach der Uni 3 Jahre gearbeitet, weil ich bin 97 fertig geworden. Und ich musste entscheiden. Aber für mich war die Entscheidung trotzdem leicht, weil ich wusste, meine Heimat ist Südafrika und ich werde da durch die Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten, einen Platz finden und eine Nische finden, wo ich mich irgendwie bewegen kann.
Sie haben das ja eben schon angesprochen. Sie konnten sich nicht vorstellen, in ein weißes Architekturbüro einzusteigen in Südafrika. Andererseits konnten Schwarze in Südafrika nicht Architekten werden. Also sind Sie ja jetzt ein schwarzer Architekt unter im Wesentlichen weißen Kollegen. Wie geht denn das?
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil nach dem Schulaufstand von 76 wurden diese Ausbildungsregeln und Schränke abgebaut. So schon seit den 80er Jahren sind mehr und mehr Schwarzen zugelassen worden, Architektur zu studieren. So, es gibt etwas mehr jetzt. Aber trotzdem, es ist nach wie vor ein Beruf, der sehr von Weißen dominiert ist. So, es war wichtig zu sagen, mein erster Wunsch ist natürlich, womöglich sich mit anderen Schwarzen zusammenzutun. Und da habe ich auch ein Büro gegründet mit Kollegen von mir. Aber wiederum, das alles nicht nur auf Hautfarbe zu reduzieren. Einer meiner Kollegen ist weiß, weil es ging nicht um die Farbe immer. Es ging um Identifikation. Kann man sich mit demjenigen verstehen? Sind die Bedingungen, in denen wir arbeiten wollen, gleich? Und wenn das vorhanden ist, dann ist es kein Problem, mit Weißen zu arbeiten. So, wir sind vier Partner, drei schwarze Architekten und ein weißer Kollege. Und wir arbeiten ganz gut zusammen. Aber zurück in Südafrika ist es so, dass es sehr große Architekturbüros sind. Wir sind relativ klein und jung und natürlich nicht so bekannt, dass wir nicht die Aufträge bekommen, die eigentlich die ganz etablierten Büros bekommen. Und das ist noch ein anderer, es ist ein Wettbewerb jetzt, wo auch die Regierung Maßnahmen eingeführt haben, zu sagen, Schwarze, die in gerade so Berufe sind, Ingenieur, aber überhaupt durch die Bank, wurde jetzt Maßnahmen eingeführt, zu sagen, es wird eine Bevorzugung gibt, ich habe kein besseres Wort, weil ich finde dieses Wort nicht gut, damit Schwarze Möglichkeiten bekommen, Aufträge zu bekommen. Da gibt es ein System, der an sich demokratisch sein muss, aber trotzdem sagt, es gibt bestimmte Projekte, wo es unterstützt wird, dass schwarze Menschen solche Aufträge bekommen.
Ist das auch ein Grund gewesen, weshalb Sie die südafrikanische Botschaft bauen konnten?
Wäre so eine Politik nicht gegeben, hätte so ein Büro wie wir so einen Auftrag nicht bekommen. Das ist ganz klar. Und man muss sagen, dass obwohl in der Welt und auch gerade die Weißen in Südafrika sagen, das ist jetzt umgekehrter Rassismus. Absoluter Quatsch. Wenn man nicht durchsetzt, dass eine Gesellschaft alle die Ressourcen und Kräfte, die sie hat, die Möglichkeiten bekommen, sich zu entfalten und aufzubauen, wenn eine Gesellschaft das nicht tut, ob es Frauen sind oder ob es Schwarzen sind oder ob es irgendwelche Minderheiten, die aber die Fähigkeiten haben, wenn eine Gesellschaft nicht so strukturiert ist, dann ist irgendwas falsch. Das würde bedeuten, dass die alten Strukturen, die in Südafrika seit Jahren unter der Apartheid sich entwickelt haben und etabliert haben, würden einfach so fortgesetzt werden. Und irgendwo musste das geändert werden. Und wir als Büro, als Architekturbüro, was auch ein Geschäft ist, verstehen, dass erstens wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Qualifikationen und wir haben das, was man braucht, um so ein Gebäude wie eine Botschaft zu bauen. Was vielleicht einem fehlt, sind die Möglichkeiten und vielleicht die Erfahrung, sowas gemacht zu haben. Aber wir haben auch bewiesen, selbst wenn man so ein Gebäude nicht gebaut hat, wenn man ausgebildet ist und qualifiziert ist, dafür studiert man doch. Kann man irgendein Problem bewältigen? Weil wir wissen, wie es funktioniert. Erfahrung, Ausbildung und Mut einfach ist das, was uns dazu gebracht haben.
Jetzt ist ja, wenn man nach Südafrika fährt, die Apartheid offiziell abgeschafft. Die Gesetze sind weg. Jeder kann alles studieren. Alle Südafrikaner haben die gleichen Rechte. Es gibt keine Homelands mehr. Das hat sich alles geändert. Was sich nicht geändert hat, ist, dass die arme Bevölkerung immer noch schwarz ist. Die richtig Reichen sind immer noch weiß. In den Köpfen existiert diese Trennung zwischen weiß und schwarz noch sehr stark. Sie arbeiten jetzt als Architekt in Kapstadt. Beeinflusst das Ihre Arbeit? Können Sie als Architekt was dazu beitragen, dass die Apartheid auch in den Köpfen und in dem Verhältnis zwischen Arm und Reich langsam verschwindet.
Architektur ist ein, glaube ich, ist ein wichtiger Beruf, weil es räumlich ist, zu versuchen, diese Grenzen oder diese Kluft zu überbrücken. Und weil es räumlich ist, Apartheid war auch räumlich. Und in meiner Arbeit und in meiner Tätigkeit bin ich in Projekten involviert, die versuchen, integrierte Strukturen und räumliche Verbindungen zu schaffen. Wo man sagt, ich baue nicht für Schwarze oder wo ich für Schwarze baue, dann muss ich Mittel finden, diese Gegenden oder diese Gebiete zu revitalisieren, Infrastruktur da zu bringen, die sonst nicht vorhanden war, sozialen Einrichtungen, die nicht vorhanden waren, Schulen zum Beispiel. Ich mache gerade eine Grundschule in einem schwarzen Vorort, wo sehr, sehr arme Leute leben. Und du versuchst, so eine Schule so zu bauen, als ob du für Kinder in Kreuzberg oder was weiß ich, Hellersdorf baust. Natürlich bedingt durch die Umstände dort, bedingt durch die finanziellen Mittel oder Möglichkeiten, die zur Verfügung gestellt wurden. Aber eine Schule so zu gestalten, dass es alle normalen Ausbildungskriterien erfüllt, was unter der Apartheid nicht der Fall war, weil Schulen für Schwarzen damals waren anders gestaltet als Schulen für Weißen. Ganz klar, das weiß man. So, das wird versucht, nicht durch nur meine Arbeit, sondern die Regierung hat einen Anspruch, dass Schulen jetzt in einer bestimmten Qualität, Bauweise und Gestaltungsprinzip gebaut werden. Und das ist wichtig. Und das ist das, was Spaß macht, wo ich auch meine Ausbildung da einbringen kann.
Können Sie als Architekt den Kindern in diesem schwarzen Township, was jetzt eine neue Schule bekommt, Selbstbewusstsein vermitteln, ein bestimmtes Selbstwertgefühl vermitteln vielleicht?
Man glaubt es nicht, was das für Auswirkungen hat, wenn man in so einem Projekt einbezogen wird, wie die Leute reagieren. Als ich da vorgestellt wurde, als Architekt für die Schule, da war eine Gemeindeversammlung, um halt das Projekt der Gemeinde vorzustellen. Die Leute haben richtig gefeiert, weil die haben noch nie einen schwarzen Architekten gesehen. Als ich dann meine Recherche gemacht habe über die Umgebung und auch mein Grundstück analysiert und zu gucken, was drumherum passiert, die Kinder waren so neugierig, was ich mache, woher ich komme, waren überhaupt überrascht, dass ich als Architekt dargestellt wurde, aber ich kann Xhosa sprechen in ihrer Sprache und ich konnte auch meine ersten Ideen und Gedanken auf Xhosa vorstellen, der Gemeinde oder der Bevölkerung. Es war einfach nicht bekannt, sowas, dass man so weit studieren kann und sich ausbilden und er kommt aus Europa und in Deutschland und überhaupt, aber er kann noch Xhosa sprechen. Und das sind Sachen, wo du merkst, dass es kommt an und es kommt gut an. Ich bin auch involviert an der Uni. Ich unterrichte da. Und es gibt auch etwas viel mehr schwarze Architekturstudenten. Und es ist sehr wichtig für sie, so Vorbilder zu haben, die ich nicht hatte. Und es ist auch interessant für mich zu sehen, wie anders jetzt die Universitäten sind, aber die Probleme teilweise noch so sind, wie ich es erlebt habe vor 25 Jahren. Weil die Probleme, die schwarze Studenten haben, weil die kommen aus ganz anderen Verhältnissen als Weißen, das merkt man immer noch. Was für Modelle gebaut werden, du brauchst nur rumgucken. Du weißt ganz genau, das ist von einem schwarzen Studenten, das ist von einem Weißen. Und das kannst du einfach feststellen.
Woran erkennt man das?
Die Materialien, die Qualität, wie das aussieht. Auch die Entwürfe. Die Entwürfe kann man auch einfach schnell erkennen in den jüngeren Jahren. Später ist es nicht mehr so, weil die lernen auch anders Raum wahrzunehmen und so weiter. Aber das zeigt einfach, dass Architektur ist so ein räumliches Fach, dass deine Wahrnehmung sehr beeinflusst von deinen Verhältnissen und von deiner Herkunft. Und durch die Uni, du lernst dann Raum auch anders wahrzunehmen oder darzustellen. Und das ist das, was dieses Fach interessant macht. Und wenn du dann so ein Gebäude wie eine Botschaft umsetzt und versucht, diese Einflüsse reinzubringen, macht es das noch mehr interessanter, weil du greifst darauf zurück, was dich geprägt hat.
Jetzt steht Ihre neue Botschaft im Berliner Tiergarten mit Blick auf die Siegessäule und das Wagner-Denkmal. Mhm. Innen drin gibt es Wandmalerei und Strukturen, die aus afrikanischen Traditionen stammen. Sie haben versucht, einen ganz offenen Raum zu schaffen, wo man Veranstaltungen machen kann, wo man das Haus auch öffnen kann, in den Tiergarten hinein. Verbinden Sie mit diesem Gebäude auch eine Vision für das Verhältnis zwischen Deutschland und Südafrika?
Ich kann vielleicht sagen, dass die Entstehung des Gebäudes und des Entwurfs war sehr, sehr beeinflusst von dieser Verbindung. Das Raumprogramm kam von der südafrikanischen Regierung, aber das Gebäude steht in Berlin, wo eine bestimmte Bauordnung herrscht, die bestimmte Sachen zulässt und andere nicht, eigentlich die meisten nicht zulässt. Und da musste man dann diese Bedingungen oder Anforderungen auch erfüllen in diesem Gebäude. Und das zusammenzubringen, war einer der schwierigsten Aspekte des Entwurfs. Es gibt eine bestimmte Art, Räume zu gestalten in Deutschland. Ich kenne es sehr gut. Ich habe hier 7 Jahre an der Uni studiert und ich weiß, wie man das macht. Alles ist klar, alles ist nach Raster und alles ist ganz, ganz simpel, einfach minimalistisch, bloß keine großen Gestaltungselemente haben, alles reduziert. Und Südafrika ist genau das Gegenteil. Die Architektur ist sehr von anderen Aspekten, die normalerweise mit Architektur in Deutschland nichts zu tun haben. Die Kultur spielt damit rein, die Gestaltung, Schmuck, weil dort wird Räume, die Menschen entwickeln, sehr, sehr viel geprägt von ihrem Alltag einfach.
Ist das etwas, was Deutsche lernen können von Südafrika?
Man hofft, dass bei Zusammenarbeit zwischen Nationen und zwischen Völkern, dass jeder von dem anderen was lernen kann. Wir haben mit deutschen Kollegen gearbeitet, die immer wieder gesagt haben, oh Gott, was kommt jetzt wieder aus Südafrika, gesagt haben. Aber da das Gebäude jetzt steht, man sieht, wie wichtig diese Zusammenarbeit war. Das Gebäude, haben Sie auch gesehen, ist sehr streng. Also orthogonal und es ist ein ganz schmaler Grundstück. Wir hatten eigentlich keine großen Möglichkeiten. Jeder, der über Afrika denkt, denkt, es muss irgendeine runde Form geben, es muss irgendwas Rundes geben. Das gibt's nicht. Das haben wir nicht gemacht und bewusst teilweise. Aber trotzdem, dadurch, dass es in einer bestimmten Art und Weise gestaltet wurde, durch Materialien, durch Texturen, merkt man, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Jedes Büro zum Beispiel hat eine Farbe in einer Wand. Das hat unsere Belichtungstechnikern Probleme gegeben bei der Kalkulation von Lutz, weil die haben kalkuliert, Büroräume haben weiße Wände und weiße Decke, Schluss aus. Und dafür braucht man so viel Lux und rechnet man im Computer, okay, dafür brauchen wir so viele Lichter, 4 Stück. Und das war's. Und wir kommen, wir haben diese Wand wird gelb. Das Schlucklicht Und die müssen jetzt zurückarbeiten und gucken, wie viele Lux brauchen sie jetzt, um diesen Raum in einer bestimmten Art und Weise zu beleuchten. So, diese Sachen haben die Gestaltung und den Entwurf einfach beeinflusst. Und das Gebäude und die Materialien, die wir ausgesucht haben, musste auch die Möglichkeiten, südafrikanische Produkte und Baumaterialien einfach bekannt zu machen. Weil wir glauben, dass politische Zusammenarbeit und Touristen fliegen nach Südafrika und die Tourismusbranche boomt zurzeit. Es gibt sehr viele Materialien, Rohstoffe, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Gebäude muss alles das darstellen, damit man sieht, was man machen kann mit diesen verschiedenen Materialien. Und die verwenden einfach, um zu sagen, es gibt etwas, was vielleicht African Design heißt, aber dass es Hochqualität auch geben kann in der Gestaltung und Bauen und so weiter.
Das sind ja eigentlich Materialien und Bauweisen, die von sehr armen Leuten stammen, die in Südafrika in sehr armen Gegenden, in Homelands, verwandt werden. Mhm. Heißt das auch zeigen, welcher Reichtum in diesen armen Gegenden steckt?
Genau. Genau, weil daher holen wir auch unsere Kreativität. Und dieser Reichtum wird aber, also kommt nicht immer zum Ausdruck. Und es wird immer so die hochpolierten Materialien und die eigentlich nach Südafrika importiert werden. Aber es gibt diese Techniken, die da sind, die werden vor allem von Europäern eigentlich entdeckt und nach Europa gebracht. Und es ist wichtig dann zu sagen, diese Leute müssen Anerkennung haben. Und es ist das erste Gebäude, das nach diesem Prinzip gebaut wurde.
War das vielleicht auch nur deswegen möglich, weil Sie so lange in Deutschland gelebt haben? Dass Sie mit einem anderen Blick auf Südafrika gucken, als ein Architekt, der in Südafrika groß geworden ist, da studiert hat und nicht weggekommen ist?
Das spielt eine Rolle. Aber die Themen, mit denen wir uns befasst haben als Architekten, und zwar als Schwarze Architekten, waren auch schon so, was können wir aus dieser Gesellschaft rausbringen, um dieses Gebäude eine Besonderheit zu geben. Und das ist eine Sache, die für uns sehr wichtig war, die vier Kollegen. Und sogar der Alan Samuels, der die Bauleitung gemacht hat, der auch das betreut hat hier, der eigentlich als weißer Südafrikaner gilt, hat das auch unterstrichen und unterschrieben und auch umgesetzt, diese Entwurfsprinzipien. Weil er versteht, wie wichtig es ist, weil er ist auch von dieser Gesellschaft und versucht, einen bestimmten Charakter von der Gesellschaft rauszubringen. Und da waren wir einig. Es kann nur so in diese Richtung gehen. Aber das kannst du besser machen, wenn du ein Auge von außerhalb hast, in deiner eigenen Gesellschaft zu gucken und die Sachen zu finden, die vielleicht Leute, die in Südafrika leben, nicht so richtig auffallen. Und ich denke, in einem weiteren Sinne, Zusammenarbeit zwischen Südafrika und Deutschland wird hoffentlich durch dieses Gebäude nochmal zum Ausdruck gebracht, weil das Gebäude steht in Berlin, um Südafrika zu repräsentieren. Und wo? Bei den Deutschen.